Kirche für Siegen, der Podcast. Unsere Vision für 2025, Fokus Jesus.
Schön, euch zu sehen. Mein Name ist Gerrit, ich bin Pastor der Kirche für Siegen und ich darf heute predigen. Und wir sind gerade in der Bergpredigt, die bekannteste Predigt von Jesus, die wir haben. Also ich würde sagen, so eigentlich die Predigt, die man so in der Bibel liest. Und wir haben das Jahresthema oder Jahresvision Fokus Jesus. Und ich finde es immer interessant zu schauen, auch in diesem Kontext der Bergpredigt, was Jesus für eine Persönlichkeit war. Manchmal, wenn ich auf irgendwelchen Treffen bin oder so, oder es ist dann irgendwie schon spät abends und man ist so kurz vor ins Bett gehen, und dann stelle ich mir mal vor, stellt euch mal vor, jetzt käme Jesus hierher. Was wäre, also was für eine Ausstrahlung diese Person hätte, dass mir diese ganze Müdigkeit komplett egal wäre. Ja, und das finde ich so faszinierend, auch hier in der Bergpredigt zu sehen, ne, da wird keine genaue Zahl genannt, wie viele Menschen dazugehört haben, aber man geht von Hunderten bis zu Tausenden Menschen aus, ne. Also diese Person muss eine extreme Ausstrahlung gehabt haben. So eine krasse Ausstrahlung, dass er am Ufer des See Genezareth lang geht und eine Person, Petrus, anspricht und sagt, steh auf und folge mir nach. Und er macht das auch. Also was für eine Ausstrahlung, was für eine Person. Ja, ich bin echt mal gespannt. Also was, wenn wir dem gegenüberstehen und dann erkennen, natürlich waren da hundert oder tausende Menschen, um dieser Person zuzuhören. Natürlich ist Petrus aufgestanden und ihm gefolgt, ne? Und auch interessant, wie unterschiedlich die Jünger waren eigentlich von der Persönlichkeit her, die in der normalen Gesellschaft eigentlich nie was miteinander zu tun gehabt hätten. Und das ist auch so interessant, auch in Kirche generell, was für unterschiedliche Persönlichkeiten von unterschiedlichen sozialen Schichten, unterschiedlichen Ethnien sich trotzdem zusammenkommen, wo dieser Gott, dieser Jesus es macht, dass so viele unterschiedliche Menschen an einem Ort sich versammeln, aufgrund eines Namens. Und das ist so faszinierend, wo wir sagen, wir wollen dieses Jahr uns wirklich darauf ausrichten, uns darauf fokussieren, wer war diese Person Jesus und warum sind so viele Menschen ihm hinterhergefolgt. Und Bergpredigt ist so ein Teil, die so die Lehren Jesu beinhalten. Wir haben angefangen, Seligpreisung, ja, und wir sind auch jetzt schon auch in der viertletzten Predigt, also eigentlich so in der Mitte. Genau. Es kamen schon sehr gute Themen, aber es kommen noch richtig coole Dinge. Und mich fasziniert das, mich fasziniert die Bergpredigt. Und ich möchte einfach die Textlesung direkt machen. Und zwar lese ich vor. Das ist jetzt ein bisschen längerer Text, aber manchmal tut es auch gut, dem zu hören. Hütet euch, eure Frömmigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen. Sonst habt ihr von eurem Vater im Himmel keinen Lohn mehr zu erwarten. Wenn du zum Beispiel den Armen etwas gibst, lass es nicht vor dir her mit Posaunen ankündigen, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten geehrt zu werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Wenn du den Armen etwas gibst, soll deine linke Hand nicht wissen, was die rechte Hand tut. Was du gibst, soll verborgen bleiben. Dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Und wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler, die sich zum Gebet gerne in die Synagogen und an die Straßenecken stellen, um vor den Leuten gesehen zu werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Beim Beten sollt ihr nicht leere Worte aneinander reihen, wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht. Und zwar schon, bevor ihr ihn darum bittet. Ihr sollt so beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, auf der Erde, wie er im Himmel geschieht. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig wurden. Und lass uns nicht in Versuchung geraten, sondern errette uns vor dem Bösen. Wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, wird euer Vater im Himmel euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, wird euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Wenn ihr fastet, setzt keine Leidensmiene auf wie die Heuchler. Sie vernachlässigen ihr Aussehen, damit die Leute ihnen ansehen, dass sie fasten. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Wenn du fastest, pflege dein Haar und wasche dir das Gesicht wie sonst auch, damit die Leute dir nicht ansehen, dass du fastest. Nur dein Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist, soll es wissen. Dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Ich habe das jetzt die ganze Zeit da abgelesen. Ich hole mal meine Bibel, weil ich doch da noch mal was nachgucken muss, also nachlesen muss. Genau, das sind also typisch, der betitelt ist das, in meiner Bibel steht da wahre und falsche Frömmigkeit. Das ist so das erste Wort, was Jesus auch benutzt. Hütet euch, eure Frömmigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen. Und er betitelt drei Dinge. Er betitelt einmal das Geben, also Spenden, sag ich mal, einmal das Beten und einmal das Fasten. Das sagt er so, weil das präsent war einfach in der Frömmigkeit der Pharisäer oder generell des jüdischen Volkes. Und ich möchte euch diesbezüglich zwei Geschichten erzählen, zwei Extreme. Ich war 1,5 Jahre in Tansania, habe ich gewohnt und war dort auch in der Kirche, in der Gemeinde auch. Und dort ist es Kultur, dass wenn die Kollekte kommt, dann gibt's hier vorne, man kann es jetzt hier so vorstellen, dann würde hier jetzt ein Korb stehen und dann gibt's Musik und alle Leute kommen nach vorne und legen quasi ihr Money in den Korb rein und gehen dann, tanzen dann quasi zurück. Da wird ganz viel getanzt einfach, ne? Ganz viel Musik. Und dann ist quasi hier vorne der Korb und das erstmal, wäre mal interessant, hier das mal auszuprobieren, wie so die Dynamik wäre. Gut, da hatten wir jetzt keinen PayPal-QR-Code oder Dauerauftrag oder sowas gehabt. Aber es war, und wir kannten ja auch die Schüler, wir kannten ja auch die Leute. Irgendwann ist eine Frömmigkeit ist entstanden, dass Leute auch einfach nach vorne gegangen sind. Die hatten gar kein Geld in der Hand. So, aber ne, wenn du nach vorne gehst, sehen die Leute, ach guck mal, der Gerrit, der gibt auch was. Und dann tanzen die schön nach vorne, guckt ja keiner, was ich da reinmache. Meistens ist da noch ein Tuch drüber, macht mal das Tuch so hoch, bupp, und lässt es einfach so reinfallen und geht wieder zurück. Und das haben die gemacht. Die haben manche Schüler, die ich kannte, die haben noch nie Geld reingeworfen. Aber es ist etwas entstanden, so, ne? Also sie haben etwas vorgemacht, was nicht der Realität entsprach. Und das ist ein Extrem. Und das andere Extrem ist, weil Jesus hier ganz oft den Lohn sagt. Er sagt ganz oft, dann habt ihr euren Lohn schon erhalten. Und da ist ja oft diese Gedanke, der dabei kommt, okay, ich muss etwas, das, was ich tue, dafür darf ich keinen Applaus bekommen, keinen Lohn bekommen, dann bekomme ich meinen Lohn im Himmel. Und ich war 3 Jahre in Wiedenest auf der Bibelschule und da habe ich so eine Krippe gebaut für ein Weihnachtsspiel. Also es war eigentlich so ein Stall aus Paletten, habe ich so auf der Bühne gebaut, eine Turnhalle, bin das so am Bauen. Und dann kam ein Freund mit einer Gruppe rein in die Turnhalle, die haben geturnt. So Gymnastikzeug. Und der hat dann auch gesagt, ach, guck mal, Gerrit, das ist aber schön. Klatscht einmal für den Gerrit, wie schön er das macht, hier den Stall aufzubauen. Alle klatschen und er guckt mich nur an. So, Gerrit, dein Lohn im Himmel ist futsch. Aus Spaß hat, ne? Aber das ist so dieses, was daraus resultieren kann. Das sind die beiden Extremen. Einmal eine Frömmigkeit, ich tue etwas, damit Leute es sehen und eine Wahrheit schaffen, die gar nicht der Realität entspricht. Ach guck mal, der gibt ja, der spendet ja, ja, dem ist nicht so. Und auf das andere Extrem, ich darf ja keinen Applaus, ich muss alles im Verborgenen machen, damit ich ja meinen Lohn im Himmel bekomme. Das sind so die beiden Extremen in der Geschichte, die ich da irgendwie erlebt habe. Und vielleicht kennt ihr auch so richtig gute Christen. Vielleicht seid ihr sogar auch ein richtig guter Christ. So, ja, der Olli nickt, yes, so ein richtig guter Christ. Der genau das tut, der betet, der fastet, der spendet, der liest Bibel, ja, und der betet auch und alles und der geht zum Gottesdienst und das ist so ein richtig guter Christ. Und wir fangen oft an, dann so menschlich zu denken, also an sich sind die Dinge ja nicht falsch, aber wir denken dann sehr menschlich und lesen dann daraus eine Handlung raus und sagen, hey, wir dürfen nicht preisgeben, wenn wir was spenden. Wir dürfen nicht laut beten, sondern wir müssen in unserer Kammer beten. Aber in der Bergpredigt, wir sollen nicht nur einen Lebensstil der Handlung widerspiegelt leben, also unser Lebensstil, der soll nicht nur Handlung widerspiegeln, sondern es soll ein Lebensstil sein, der im Herzen anfängt. Ein Lebensstil, ein Freund sagt immer, der lebt den Lebensstil eines Skaters, ja, aber der tut einfach nur Dinge, zieht sich so an, fährt Skateboard und dann definiert er damit seinen Lebensstil. Und so könnte man auch einen christlichen Lebensstil entwickeln. Ich gehe zum Gottesdienst, ich lese Bibel, ich bin nett zu meinem Nächsten und kann daraus einen Lebensstil entwickeln, der aber vielleicht nicht im Herzen beginnt. Also wir sollen nicht nur einen Lebensstil der Handlung widerspiegelt leben, sondern einen Lebensstil, der im Herzen anfängt. Paulus schreibt das in Römer 2, Brief an diese Gemeinde in Rom, wo er schreibt, nicht der ist nämlich ein Jude, der es nur nach außen hin ist, und die wirkliche Beschneidung ist nicht die, die äußerlich sichtbar am Körper vollzogen wird. Ein wahrer Jude ist der, der es im Innersten eines Wesens ist. Und die wahre Beschneidung ist die, die am Herzen geschieht. Sie kommt nicht durch die äußerliche Befolgung einer Gesetzesvorschrift zustande, sondern ist das Werk des Heiligen Geistes. Beschneidung ist ziemlich für uns fremd erstmal in diesem Kontext, das irgendwie mit Glauben und Religion gleich zu tun. Das war aber damals das äußere Zeichen dafür, zu diesem Volk zu gehören. Und er differenziert ganz klar, du kannst einen äußeren Lebensstil haben, der dem vielleicht so aussieht wie ein christlicher Lebensstil, aber die wahre, benutzt er auch dieses Wording auch, Beschneidung ist die, die am Herzen geschieht durch den Heiligen Geist. Nicht das, was außen sichtbar ist, sondern das, was in unserem Herzen passiert. Und jetzt denkst du vielleicht, okay Gerrit, was du da vorgelesen hast, wir sollen beim Beten nicht an der Straßenrand stehen und laut beten, das kommt bei mir gar nicht vor. Also ich weiß nicht, wer das von euch macht, hier in der Siegener Innenstadt, sich an den Rand stellen, Straßenrand und am Extrablatt und erstmal laut betet oder jetzt auch mit laut spenden oder sowas. Aber irgendwie kennen wir das ja dann trotzdem. Irgendwie kommen uns trotzdem so Menschen in den Kopf, zum Beispiel Leute, die uns mitteilen möchten, dass sie gerade Schweres durchmachen bei ihrem Social-Media-Fasten, dass es gerade wirklich eine harte Zeit ist. Oder oft bei Spendenübergabe, ist ja auch interessant, kann man ja auch mal drüber nachdenken, ein großer Scheck übergeben wird mit der Summe drauf. Die Sparkasse spendet 25 Euro. Also etwas nach Äußeren zeigen auch, ne? Das kennen wir vielleicht alle. Und was wir aus diesem Text jetzt entnehmen könnten, wäre, dass wir keinem etwas sagen dürfen, was wir spenden. Wir dürfen nur in unserem, meine Übersetzung oder die NGÜ hat das als Zimmer gesagt, aber Elberfelder oder auch Luther sagt gerade das Kämmerlein. Nur da dürfen wir beten, und wenn wir fasten, darf das ja keiner mitkriegen. Also man könnte aus diesem Text eine Handlung definieren. Man könnte sagen, das lerne ich aus diesem Text, diese Handlung, die ich vollführe, um meine Frömmigkeit auszudrücken. Ja, also das andere Extrem eigentlich, was Jesus ja widersprechen möchte. Das eine ist eine Handlung, die mein Lebensziel, meine Frömmigkeit ausdrückt. Und das andere Extrem wäre auch eigentlich nur eine Handlung, die etwas ausdrückt. Das wäre aber das Falsche, was Jesus hier nicht sagen möchte. Und mir ist so wichtig, ich finde diese Predigtserie so stark, Kingdom Culture, also wirklich diese Kultur des Königreichs Gottes. Und ich möchte dich wirklich ermutigen, wenn du das nicht gehört hast, gerade die Seligpreisung ist so die entscheidende, der entscheidende Text dieser Predigtserie, der auch der Bergpredigt, weil es so viel aussagt, weil es genau das aussagt, was die Bergpredigt sein möchte. Nicht das, was die Welt vielleicht sieht, also die Bergpredigt ist auch in anderen Religionen. Dalai Lama sagt selber, dass es eine sehr gute Lehre ist oder eine sehr gute moralische Ethik danach zu leben. Aber genau das möchte es nicht sein. Die Bergpredigt möchte keine Ansammlung von Handlungen sein. Sie möchte keine Ansammlung von hier, wo Jesus sagt, genau so verhaltet euch. Und wenn ihr das und das tut, dann kommt das und das Outcome. Sondern Jesus möchte uns eine Kultur übermitteln. Ja, wir werden das nächste Woche jetzt um Thema bezüglich Sexualethik gehen, Sexualität. Und da wird man auch nochmal sehen, dass es nicht um eine Handlung geht, sondern es geht um eine Kultur, die wir leben, die in unserem Herzen anfängt. Er möchte keine Vorgehensweisen klar machen, sondern eine Herzenseinstellung. Und nochmal zur Bergpredigt. Wir müssen uns vorstellen, dass die erste öffentliche Rede, die Jesus gemacht hat, die erste öffentliche Rede, die ein König über sein Königreich spricht. Das ist die Perspektive, wo man das sehen muss. Nicht ein Lehrer, der über seine Lehren spricht, sondern da kommt ein König hin. Wir haben es gerade eben gesungen, ne? Ein König, der sich da auf den Berg stellt und der über sein Königreich spricht. Deswegen ist die Seligpreisung so wichtig, weil er am Anfang sagt, das ist das Königreich und das fängt in dir an. Ja, selig sind die arm sind. In dir fängt das Königreich an. Die Kultur zu leben, die in Offenbarung 21 da vollendet ist. Gott lebt unter den Menschen. Da wird diese Königreichskultur Realität. Aber wir können sie jetzt schon leben in uns. In jedem von euch kann und soll diese Kultur gelebt werden, um eine Welt zu prägen mit dieser göttlichen Kultur, die im Herzen anfängt und nicht in den Taten, nicht in dem Handeln. Und jetzt denkt ihr vielleicht, Herr Gerrit, aber irgendwie ja doch handeln danach. Ja, aus dem Herzen entstehen Handlungen. Die Bibel nennt das Herz die Quelle des Lebens. Und man kann das so, im jüdischen Kontext ist es so die Schaltzentrale des Körpers oder die Schaltzentrale des Lebens. Das ist das Zentrum, ist das Herz, woraus alles entspringt. Und das ist, was die Bergpredigt sein möchte, eine Kultur, die vermittelt werden möchte. Das Wort Kultur wird hier oft fallen, aber weil es einfach, glaube ich, kein besseres Thema so gibt, um das so zu verdeutlichen. Es ist eine Kultur der Gnade, Barmherzigkeit und Wahrhaftigkeit. Das ist, was Jesus mit der Bergpredigt sagen möchte. Mein erster Punkt ist deswegen, die Kultur von Gottes Reich leben. Also wir sollen diese Kultur, über die Jesus hier spricht, selber leben. Und da müssen wir uns den Text nochmal anschauen. Gerade beim ersten sagt er zum Beispiel beim Geben, die linke Hand soll nicht wissen, was die rechte Hand tut. Und ich fand das Bild so schön, weil vielleicht fallen euch auch Handlungen ein, die ihr jeden Tag tut, wo eure linke Hand nicht weiß, was die rechte Hand tut. Ich gebe euch ein Beispiel. Oder es sind Dinge, worüber nicht viel nachdenken muss. Zum Beispiel, ich stehe morgens auf, gehe ins Bad, gehe auf Toilette, dann gehe ich ans Waschbecken, wasche mir die Hände, putze mir die Zähne, danach das Gesicht, die Haare, ziehe mich an, gehe in die Küche und drücke die Kaffeemaschine. Jeden Morgen. Es vergeht kein Tag, wo ich nicht auf Toilette gehe, morgens. Es vergeht kein Tag, wo ich mir nicht die Zähne putze oder mir das Gesicht wasche, außer die äußeren Umstände sind jetzt halt einfach gegeben, dass ich in der Serengeti bin und keine Zahnbürste habe. Aber es vergeht kein Tag, wo es nicht passiert. Und darüber denke ich morgens nicht nach. Ich stehe nicht auf und denke mir, Gerrit, denk dran, Zähne putzen. Mach ich. Und Gerrit, denk dran, auf Toilette gehen. Okay, es ist eine Gewohnheit, die mir gut tut. Zähne putzen, gesunde Zähne und auf Toilette gehen, kein Druck auf der Blase. Ich mache das nicht, um dann am Frühstückstisch zur Marie zu sagen, hey Marie, ich habe mir heute Morgen die Zähne geputzt. 3 Minuten! Sondern ich mache das, weil ich die Kraft dahinter sehe. Ja, also das Warum. Warum die Notwendigkeit dieser Gewohnheit, diese Kraft, diese Power und die Kraft, die mich dann vor teuren Zahnarztrechnungen bewahrt. Also ich habe das Warum entdeckt und deswegen habe ich daraus eine Gewohnheit entwickelt. Und John McComber nennt es in seinem Buch vom Meisterlernen, macht dir Gott zur Gewohnheit. Also Gott selber sich zu einer Gewohnheit machen. Keine Show, sondern es kann zu einer Gewohnheit werden, Großzügigkeit zu leben. Zum Beispiel, dass du Großzügigkeit lebst, ohne viel darüber nachzudenken. Es wird zu einer lebenden Kultur. Es wird zu deiner Kultur einfach selbstverständlich auch, einen Freund mal zu einem Café einzuladen, ja, auch Geld an eine Hilfsorganisation zu spenden. Diese Großzügigkeit, du siehst einen Bruder oder einen Nachbarn in Not und du hast eine Kultur der Großzügigkeit, wo du sagst, natürlich kannst du mein, keine Ahnung, Fahrrad benutzen. Es wird zu einer Kultur. Und auch Kultur des Gebets, wo bei vielen schon eine Gewohnheit da ist. Ich würde sagen, viele von euch beten vorm Essen. Das ist eine Gewohnheit, die sich entwickelt. Vorm Schlafen gehen, wir beten jeden Abend vorm Schlafen gehen mit den Kids auch. Das ist eine Gewohnheit, die haben wir, ne? Und die ist gut. Aber genauso können wir diese Gewohnheit noch erweitern und dass es eine lebende Kultur wird, dass ich ein Gebetsleben habe, was eine Kultur ist in meinem Leben. Wie Zähneputzen. Und auch Fasten, auch wenn es wahrscheinlich in unserer heutigen Kultur nicht so viel Ansehen erntet. Wir sind gerade bei dem Jüngerschaftskurs beim Fasten. Was wir Glück haben, mit 2 Wochen Zeit, um das zu praktizieren. Aber die Gesichter waren schon sehr lang auf jeden Fall, als wir das Thema dann angegangen sind. Aber trotzdem kann das auch zu einer Kultur, das war mal eine Kultur früher. Es war früher in der frühen Christenheit, da haben die 2x in der Woche gefastet, mittwochs und freitags, jede Woche. Das war eine Kultur, das war eine Gewohnheit bei denen. Und nichts ist zu tun, um dann dem Pastor zu sagen, hey, wenn er fragt, ich habe diesen Monat 4 Tage gefastet und nicht Geld zu spenden oder Geld zu geben, weil ein guter Christ das nun mal tut, sondern das Warum dahinter zu erkennen, die Kraft, die dahinter steckt. Gott, ich bete dich mit dem an, was ich gebe, was ich spende, was du mir gegeben hast. Nicht, weil das mir jemand sagt, nicht, weil jemand sagt, hey, du solltest den Zehnten geben oder was auch immer, sondern weil ich diese Reich-Gottes-Kultur jetzt schon hier auf Erden prägen und leben möchte. Und genauso wie es gute Gewohnheiten gibt, gibt es auch schlechte Gewohnheiten, ne? Beim Frühstücken kann jeder selbst definieren, was schlechte Gewohnheiten ist. Ich würde es als schlechte Gewohnheit definieren. Beim Frühstück sein Tablet mit YouTube dabei haben und dabei sein Essen essen. Wenn du das als eine gute Gewohnheit siehst, ist okay. Aber es gibt, wir haben auch negative und schlechte Gewohnheiten in unserem Leben. Und wo haben wir diese Gewohnheiten? Wo können wir diese Gewohnheiten mit guten Gewohnheiten austauschen? Eine Kultur zu implementieren in unserem Leben. Und jetzt denkst du vielleicht, das hört sich ja immer auch alles gut an, mit Gebetsleben und Gewohnheit, und eine Gewohnheit des Fasten ist ja schon sehr viel, schon sehr tough. Und dann fragst du dich vielleicht, hey Gerrit, hast du irgendwelche Tipps? Ich habe einen Tipp für euch. Ich habe einen Tipp. Und der einzige Tipp, den es eigentlich dafür gibt, ist, fang an und bleib dran. Wie kann ich ein Gebetsleben kultivieren? Fang einfach an zu beten. Ich fand das, immer auf die Uhr gucken, okay. Ich möchte es kurz noch, um das zu verdeutlichen. Johannes Hartl, finde ich, der bringt in seinem Buch Die Kraft des fokussierten Lebens, bringt ein Beispiel von dem Erfinder des Schachbretts. Und der Erfinder des Schachbretts, laut der Legende nach, hatte einen Wunsch frei. Er geht zum Kaiser und sagt, oder König, whatever, und sagt, hier, ich habe einen Wunsch und ich möchte einfach Reiskörner haben. Und zwar erst auf das erste Schachfeld ein Reiskorn, auf dem zweiten Schachfeld möchte ich dann 2, auf dem dritten möchte ich dann 4, also immer verdoppeln, bis alle 64 Schachfelder voll sind. Und der König denkt sich, what? Kannst du gerne haben, gar kein Problem. Naja, bis die Leute da mal in der Schatzkammer da mal nachgerechnet haben, diese 64 Felder durchzurechnen. Weiß jemand die Anzahlen, wie viele Reiskörner am Schluss rauskommen? Ein paar. 18,4 Trillionen Reiskörner. Das ist ungefähr, wenn man ganz Deutschland 1 Meter hoch mit Reis bedecken würde. Und diese immense Kraft dahinter, was man am Anfang gar nicht denkt, so, hä, ein Reiskorn, 2 Reiskörner, ja, kannst du gern haben. Aber das Outcome am Schluss, was so riesig und gewaltig ist, kann aber erst kommen, wenn am Anfang aufs erste Schachfeld der erste Reiskorn gelegt wird. Und aus diesem ersten Reiskorn am Anfang kann erst das zweite entstehen und dann erst das vierte. Wir müssen einfach anfangen, so eine Gewohnheit, eine Kultur zu implementieren. Gewohnheiten haben Kraft. Ja, aber nur wenn du damit anfängst. Wir werden nicht von zufällig zu Menschen, die nach dieser Kultur leben. Wir wachen nicht eines Morgens auf und sagen, Nächstenliebe habe ich drauf, Feindesliebe, got it. Sorgen machen, mache ich mir gar keine mehr. Bin heute Morgen aufgestanden, ist weg. Wir werden das nicht aus Zufall, sondern wir brauchen diese Gewohnheit, wir müssen diese Kultur implementieren. Wir müssen damit anfangen, das erste Reiskorn auf das Feld zu setzen. Ich bin ein bisschen, muss mal gucken mit den Folien. Genau, nicht etwas tun, um wie Christus zu werden, sondern wir tun etwas, um bei ihm zu sein und durch ihn verändert zu werden. Wir machen momentan einen Jüngerschaftskurs über die Hauskreise und auch einen öffentlichen. Und da geht's oft um Dinge wie Sabbat, um Gebet, also um Dinge, die wir erstmal tun. Und da kann sehr schnell das Denken dabei rauskommen, ich tue etwas, um Christus gleich zu werden. Aber das ist nicht das Ziel dahinter, sondern wir tun etwas, um bei ihm zu sein. Um dann durch ihn verändert zu werden. Und deswegen ist mein zweiter Punkt, die Kultur von Gottes Reich erfahren. Als ich mit 23 Jahren Christ wurde, musste ich erstmal herausfinden, was macht man denn als Christ? Also ich muss beten, habe ich mal gehört, Bibel lesen, Gottesdienst gehen. Okay, was macht man denn überhaupt noch als Christ? Also ich musste erstmal selber erfahren und lernen, wie verhält man sich eigentlich als Christ? So, du sollst in der Bibel lesen, sollst beten. Also wenn wir jetzt hier auf der Straße Menschen fragen würden, würden die wahrscheinlich das antworten. Wenn man fragt, was denkst du, wie ein Christ lebt? Der sagt dann so, Bibel lesen, beten. Also das ist so die Sachen, die man macht. Und wir wollen doch Christus ähnlicher werden. Im christlichen Kontext heißt es der Heiligungsprozess. Also erstmal den Standard ganz weit unten gesetzt. Wir wollen Christus ähnlich werden. Ja. Und das ist allein schon in der Aussage schon so krass. Dem Sohn Gottes ähnlich werden. Überhaupt nicht schwierig. Und wenn du es nicht schaffst, regelmäßig zu beten, dann streng dich einfach mal ein bisschen mehr an. Ich habe auch keinen Bock auf diese Lustlosigkeit mit Bibellesen. Dann setzt du einfach mal hin und liest du mal Bibel. Brauchst einfach nur ein bisschen mehr Willenskraft, um nicht mehr deine Ehefrau zu belügen. Einfach nur ein bisschen mehr anstrengen. Und wenn du dann auf einmal wieder in sündige Muster verfällst, dir Pornos anschaust, deinen Kollegen anlügst, deine Kinder anschreist, naja, dann, hey, das nächste Mal klappt das schon. Ja, muss ich einfach nur ein bisschen mehr anstrengen. Und dann die Frage, hast du überhaupt Bock? Willst du überhaupt? Willst du überhaupt Christus ähnlicher werden? Ich weiß nicht, was es bei euch macht, ob ihr vielleicht sowas auch schon mal gehört habt, vielleicht auch selber solche Gedanken habt, wo ihr denkt so, scheiße, Mist. Aber das nächste Mal schaffe ich das. Ich schaffe das. Und dann fängt so ein innerer Druck an und ich muss. Und dann, wenn du das Gefühl kennst, wenn dir das vertraut vorkommt, möchte ich dir einen meiner Lieblingsverse aus dem Neuen Testament vorlesen. Nicht nur, weil ich aus einer Weinregion komme, sondern weil es einfach eine schöne Wahrheit ist, die Jesus da wiedergibt. Johannes 15, die Verse 4 und 5. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Seid ihr noch da? Okay, ey, sorry. Für mich ist es eine Predigt. Ey, ihr dürft auch, ich vor allem auch ermutigen, kommt gerne auf mich zu, wenn ihr was nicht versteht, wenn ich komische Sachen sage. Für mich ist es eine Predigt. Ich sitze mit Freunden an einem Tisch in einem Café und ich schütte mein Herz aus und ich rede aus meinem Herzen. Und das, genau, da wollen wir jetzt weitermachen. Bleibt in mir, und das Wort bleibt wird im Griechischen meno benutzt. Und meno bedeutet wohnen. Und das ist viel schöner, das Wort, als bleibt in mir und ich bleibe in euch. Weil das ist überhaupt nicht greifbar, aber zu sagen, ich wohne. Hey, wohnt in mir. Verweilt in mir. Ja, ausharren. Das finde ich, ist ein viel greifbareres Wort zu lernen, was es überhaupt bedeutet, ne? Verweilen, haltet euch in mir auf. Und dann werden wir, Vers 5 am Schluss, wenn jemand in mir meno und ich in ihm verweile, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Das ist etwas Passives. Ja, wenn wir in Christus bleiben und in ihm verweilen, in ihm wohnen, dann wird er uns verändern. Das, was Paulus in Römer 2 gesagt hat, ja, durch die Kraft des Heiligen Geistes werden wir Frucht bringen. Das ist etwas, was aus uns rauskommt. Und das ist es, was diese geistlichen Disziplinen sein sollen. Ja, sie sollen uns helfen, in ihm zu verweilen, in ihm zu wohnen, durch Sabbat, durch Gebet, durch Geben, durch Fasten. Und ein Prediger, der mich extremst in der Anfangszeit als Christ in Tansania stark geprägt hat, war Hans-Peter Reuer. Den durfte ich sogar 2014 auf der Pfingstjugendtreff treffen auch, und der hat ein Buch geschrieben, Nach dem Armen bete weiter. Und was er da vermittelt, ist eine Kultur, dass wir nicht einfach nur unser Gebetsleben haben, indem ich ein Gebet spreche, sondern ich bin dieses Geschirr am Spülen und dabei rede ich mit meinem Vater im Himmel. Ich suche mir Freiräume in meinem Alltag, wo ich ein Gebet habe und eine Konversation, ein Reden mit dem Vater im Himmel. Freiräume im Alltag. an der Ampel stehe ich, was mache ich mit diesem Freiraum? Ich muss sowieso stehen. Am Supermarkt, im Zug, wo habe ich diese Freiräume? Wohin schweifen meine Gedanken ab? Und wo kann ich einen kurzen Impuls, wo kann ich da eine Kultur leben des Gebets auch? Und unser Leben wird geprägt durch eine Kultur der Großzügigkeit durch das Geben, der Dankbarkeit durch Fasten, auf Verzicht. Wenn ich auf was verzichte, lerne ich erstmal, wie dankbar ich bin, dass ich was zu essen habe. Und durch eine Kultur, in der wir erkennen, dass wir abhängig sind von Gott durch Gebet. Wenn wir in ihm wohnen, in ihm verweilen, werden wir immer mehr diese Kultur des Reiches Gottes leben können. Keine Show, sondern ein Verweilen bei Gott. Reich Gottes Kultur leben, indem wir uns Gott zur Gewohnheit machen und wir heilige Gewohnheiten in unserem Alltag schaffen, welche uns dann Reich Gottes Kultur erfahren lassen. In ihm, dem König der Welt, der Sohn Gottes, welcher dich mit liebevollen Augen anschaut und sagt, hier gehörst du hin. Diese Kultur, von der ich spreche, hier bist du willkommen. Genau du, wie du bist, wo du herkommst. Und jetzt haben wir schon einen schönen Gottesdienst gehabt, wir haben eine Anbetungszeit gehabt. Und vielleicht kennst du das Gefühl, dass man manchmal in den Gottesdienst kommt oder vielleicht Lobpreismusik hört und man fühlt sich gar nicht würdig genug oder heilig genug. Heilig genug zu beten oder beim Lobpreis. Der René sagt, wir sollen aufstehen. Ey, manche Leute heben mir die Hände. Ich fühle mich da gar nicht danach. Vielleicht fühlt sich das manchmal bei dir an, wie Heuchler zu sein. Das die, wo Jesus am Anfang benannt hat. Vielleicht denkst du manchmal, hier aufzustehen und Hände heben beim Anbeten, fühlt sich an wie eine Heuchelei. Und dann die Stimme im Kopf, die dir vielleicht auch einredet. Ja, ja, gestern noch den Dreck im Internet angeschaut und jetzt hier mit erhobenen Händen stehen. Was auch immer bei dir ist, ja. Wo du vielleicht auch das Gefühl hast, so, boah, ich fühle mich gar nicht würdig, jetzt diese Lobpreismusik zu hören, überhaupt zu Gott zu beten. Und ich möchte dir sagen, das ist kein Heucheln. Jesus sagt nicht, bleibt mir, wenn ihr mindestens eine Woche lang nicht gesündigt habt oder wenn ihr heilige Gewohnheiten in eurem Alltag implementiert habt, dann dürft ihr in mir verweilen und bei mir sein. Denn dann, wenn du dich fern fühlst von Gott, dann hast du das Gebet, die Anbetung, die Gemeinschaft im Heiligen Geist notwendig. Genau dann, wenn du dich danach fühlst und du denkst so, ich bin so dreckig, ich fühle mich einfach schlecht. Irgendwie meine ich das gar nicht ernst, auch mit dem Glauben. Komm immer wieder in die alten Gewohnheiten rein, wo ich mir irgendeinen Schmutz angucke oder was auch immer ist. Du hast Dinge vor deinem Auge jetzt. Und dann möchte ich dir sagen, da ist ein Gott, der genau in diesen Momenten erst recht sich danach sehnt, dass du aufstehst, die Hände hebst und diesen König, diesen Vater im Himmel anbetest. Und weißt du, was Gott macht? Er schaut dich an und sagt einfach nur, ich liebe dich. Du bist hier willkommen, du darfst hier sein. Vielleicht hast du dich heute Morgen so gefühlt, als du hier reingekommen bist. Vielleicht fühlst du dich auch jetzt noch so und ich möchte gern zum Abschluss mit euch zusammen ein Gebet beten. Und zwar, was in der christlichen Kultur wahrscheinlich sehr bekannt ist, das Vaterunser. Und das Schöne an diesem Gebet ist, dass es ein Gebet ist, was genau das, was ich gerade eben gesagt habe, aussagt. Da steht nicht, und vergib uns unsere Schuld einmalig, ja, sondern das ist ein Gebet, was wir immer wieder beten dürfen auch. Und genau dann, wenn wir unten sind, uns nicht danach fühlen, heilig und gerecht zu sein, was aber Gott über dich ausspricht, als sein Kind, sagt er, du bist heilig und gerecht. Und dann zu sagen, hier ist es, hier ist mein Dreck, mein Schmutz. Und den lege ich dir hin. Vergib uns, vergib mir meine Schuld. Und das ist ein Gebet auch, was auch für Menschen mitbetet. Vielleicht bist du heute Morgen hier und du hast Zweifel in dir und du denkst, kannst du überhaupt noch an diesen Gott glauben? Und du kannst vielleicht auch dieses Gebet nicht sprechen heute Morgen. Und da will ich dich ermutigen, wir wollen gleich da zusammen aufstehen dafür. Und wenn du das nicht kannst, dann darfst du es auch einfach von deinen Geschwistern für dich mitbeten lassen. Das ist so schön am Vater Unser, dass ein Gebet ist, was trägt. Ja? Wo wir für Menschen mittragen können und beten können, wenn sie es gerade nicht können. Lass uns gerne aufstehen dafür. Und lass uns dieses Gebet unserem Vater im Himmel beten. Warte ganz kurz. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben
Schön, dass du dabei warst. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, wende dich gerne an unsere Mitarbeitenden, zum Beispiel sonntags nach dem Gottesdienst oder auch online unter kirchefuersiegen.de.